Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen Barocktage Stift Melk. Hallo und herzlich willkommen bei Fortissimo Barock, einer Sendereihe, in der es nicht nur um barocke Themen geht, sondern die auch Fragen beleuchtet, die uns im Heute beschäftigen. Es begrüßt Sie Sabine Lang, Produktionsleiterin der Internationalen Barocktage Stift Melk. Ich freue mich, dass Sie wieder an Bord sind. Wissen Sie, wann das erste Cembalo gebaut wurde? Für jene, die gelegentlich ein Konzert mit alter Musik besuchen, gehört ein Cembalo im Ensemble völlig selbstverständlich dazu. Aber haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, welche Geschichte sich hinter diesem Instrument verbirgt? Sie haben richtig geraten. Heute befassen wir uns also mit dem Cembalo und damit, wie es in der Werkstatt entsteht. Lauter Tasten also. Und wenn wir dann das nächste Konzert besuchen, sehen wir dieses Instrument womöglich mit ganz anderen Augen. Mein heutiges Gespräch führe ich daher mit einer der wichtigsten Personen für Veranstalter von alter Musik, wenn es um die Beschaffung eines Cembalos geht. Martin Püringer ist Instrumentenbauer. Er verleiht seine Instrumente aber auch an Veranstalter und betreut diese vor Ort. Grüß dich, lieber Martin.
Guten Morgen, hallo.
Wie lange machst du denn diesen Beruf schon?
Mittlerweile schon bald 40 Jahre. Und es macht mir Spaß wie am ersten Tag. Ich habe die Werkstatt 1985 gegründet, habe sie dann ein paar Mal übersiedelt. Und jetzt bin ich seit bald 20 Jahren an meinem letzten Standort im Mühlviertel in einem kleinen Dorf.
Kann man denn eigentlich über deine Cembali sagen, das ist ein echtes Püringer? So wie man das bei einer Geige zum Beispiel von einer Stradivari spricht?
Schwer zu sagen. Also wenn ich selber ein Instrument sehe, dann werde ich es wahrscheinlich schon erkennen, dass das ich gemacht habe.
Aber nur wahrscheinlich?
Nein, es gibt eine lustige Anekdote. Ich war in einem Konzert vor vielen Jahren in Graz und sitze im Publikum, bin dort ausnahmsweise, was selten vorkommt, nur als Tourist hingegangen, als Zuhörer, weil ich gerade in der Gegend war und ein Freund hat mich gefragt, ob ich mitgehen mag ins Konzert. Und ich schaue so von hinten auf die Bühne und sehe ein Cembalo stehen und habe mir gedacht, sowas Ähnliches habe ich auch schon mal gemacht. Das war kurz vor Beginn des Konzertes und erst in der Pause bin ich dann einmal ein bisschen näher gekommen und dann habe ich eben erkannt, dass das tatsächlich eines meiner Instrumente war. Das war für dieses Konzert vom dortigen Besitzer ausgeliehen. Wenn jemand anderer jetzt kommt, dann, wenn er mich besser kennt oder meine Instrumente, dann wird er vielleicht eine Zuordnung schon machen können. Allerdings habe ich bis heute eigentlich nur eine Handvoll meiner mittlerweile wahrscheinlich doch einiges über 100 Instrumente, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, signiert mit dem Namen und dem Datum, zumindest an sichtbarer Stelle. Einer der Gründe ist eigentlich, dass man ganz häufig das Instrument fertig hat und dann wird es meistens schon geliefert und dann ist nicht einmal Zeit, dass man irgendwo den Namen nur anbringt, so wie das halt bei den modernen Klavieren und vielen anderen Instrumenten der Fall ist. Die Instrumente sind natürlich signiert, aber meistens eher an versteckter Stelle im Inneren des Instruments, manchmal versehen mit irgendeinem lustigen Spruch dazu und dem Datum und meistens auch irgendwo entweder auf einer Taste oder auf einem Springer oder beiden, ähnlich wie das die alten Meister gemacht haben. Also es gibt viele historische Cembali, die nicht sichtbar signiert sind, wo man heute rätselt, wer hat's gebaut. Und manchmal findet man dann im Inneren, manchmal mit fotografischen Spionen oder mit Röntgenaufnahmen irgendwo an versteckter Stelle Signaturen und gefreut sich natürlich, wenn man einen Fund macht und ein Instrument dann zuordnen kann. Bei meinen Instrumenten selber gibt's wahrscheinlich viele, die das nicht sagen können, wenn sie nicht fragen, wer das gebaut hat.
Lässt sich das, wenn ich jetzt bei einem Vergleich mit der Geige bleibe, lässt sich das überhaupt miteinander vergleichen? Gibt es beim Cembalo so einen ähnlichen Kult wie zum Beispiel bei der Geige? Weil da gibt es ja eben auch verschiedene Verfahren, bei denen man das Holz bestimmt, aus welchem Jahr das, Entschuldigung, aus welchem Jahr das Holz stammt, wie alt das Holz war und so weiter. Also da können ja eigentlich Geigen bis zum Geigenbauer zurückverfolgt werden. Kann man das bei einem Cembalo auch machen?
Grundsätzlich schon, das wird auch häufig gemacht, also die sogenannte Dendrochronologie, das ist eine Methode, das Alter des Holzes zu bestimmen, aufgrund der Abfolge der unterschiedlichen Breiten der Jahresringe, vor allem im Resonanzholz, aber auch bei anderen Gehäuseteilen, anhand derer man eben tatsächlich das Alter vom ältesten und vom jüngsten Jahresring bestimmen kann. Und das wird dann mit Referenzkurven verglichen und dann kann man, wenn man so sonst vielleicht nur ein bisschen zusätzliche Informationen hat, aus welcher Region das Instrument stammen könnte, das kann man ja meistens auch noch ein bisschen eingrenzen. Und dann ist es mitunter schon gelungen, auch anonyme Tasteninstrumente, historische, das wird bei Hammerflügeln gemacht und auch eben bei Cembali und Klavichorden, tatsächlich zuordnen, zumindest einer bestimmten Region. Und manchmal gibt sogar Übereinstimmungen in den Hölzern, wo man genau sagen kann, das hat genau dieselbe Kurve wie ein Vergleichsinstrument von Hausnummer jetzt, was weiß ich, irgendein berühmter Klavierbauer, Anton Walter, meinetwegen. Und das ist dann ein Glücksfall, wenn man eben ein anonymes Instrument tatsächlich einem konkreten Bauer, möglicherweise auch mit einer Jahreszahl, also wo man das Baujahr in etwa bestimmen kann auf plus minus 2-3 Jahren. Da gefreut man sich natürlich immer und das ist dann letztlich auch ja, eine Art Aufwertung des Instrumentes, das man vor sich stehen hat.
Aber man braucht dafür ein großes Archiv.
Ja, genau. Also da gibt es mittlerweile einige Experten, die sich in der Szene quasi etabliert haben, die sehr viel für Museen arbeiten oder für private Sammler, mitunter auch für Instrumentenbauer. Ich bin im Moment selber auch genau mit demselben Fall konfrontiert, weil ich bei mir in der Werkstatt aktuell eins, das gerade auf der Werkbank liegt, ein historisches Original stehen habe, ein italienisches Cembalo, bei dem ich nur einen Verdacht habe. Und da wird jetzt auch dann demnächst Kontakt aufgenommen, eben mit den entsprechenden Personen und Kollegen, dass wir eben eine Zuordnung versuchen zumindest. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil man da auch ein bisschen, also quasi kriminaltechnische Methoden anwendet.
Detektivarbeit, genau.
Genau, ja, das ist ja spannend, wenn man ins Museum geht und immer wieder mal, also mittlerweile gibt es ja diese relativ preisgünstigen Endoskope, die man einfach mit USB am Computer ansteckt. Früher war das relativ aufwendig und auch ziemlich kostspielig, aber mittlerweile kostet das Zeug alles ja praktisch kein Geld mehr und das ist relativ leicht transportabel. Und es hat mir schon sehr oft gute Dienste geleistet, wenn ich alte Instrumente und Früchte
da entweder. Das heißt, mit etwas Glück geht das auch sehr schnell, wenn man einen Namen findet.
Genau. Mhm.
Gibt es denn besondere alte Instrumente, die zum Nachbau verleiten? Oder also, was macht ein gutes Cembalo aus? Imitiert man quasi beim Instrumentenbau heute alte Instrumente oder ist das ein Bau eines Cembalos im Stil, in einem bestimmten Stil?
Sowohl als auch. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Verfechter der Anfertigung von exakten millimetergetreuen Kopien, wiewohl das durchaus manchmal sinnvoll sein kann, wenn man eben wirklich zum Beispiel ein historisches Original hat, das einen absoluten Seltenheitswert hat, wo es wirklich. Also es gibt einige Instrumentenbauer, von denen kennt man nur ein einziges Instrument, das mitunter dann wirklich so wertvoll ist, dass man sagt, man will da eigentlich nimmer mehr intervenieren, man will das nicht spürbar machen, weil es ja vielleicht im Laufe seiner wechselvollen Geschichte eh schon genug Eingriffe gegeben hat und Veränderungen. Und dann sagt man, Finger weg davon, man tut das wirklich nur noch behutsam konservieren und dokumentieren, aber man würde es nicht mehr spürbar machen auf Teufel komm raus, weil man damit tatsächlich auch wieder originale Substanz beeinflusst oder mitunter beschädigt oder verändert oder fehlende Teile ergänzt und dann ist das Instrument nur mehr stärker verändert, als es eh schon ist. Und In dem Fall würde ich die Anfertigung einer Kopie für sehr, sehr sinnvoll halten. Das habe ich auch schon gemacht in Einzelfällen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man dann im Laufe seiner Berufspraxis gewisse Erfahrungen macht und lernt. Unser Beruf ist ja vor über 200 Jahren leider ausgestorben. Es ist nicht so wie im Orgelbau oder bei vielen anderen Instrumentengattungen, wo es eine Tradition gibt bis heute. Zum Beispiel die Geigenbauer oder die Streich- und Saiteninstrumentenmacher, die Gitarren bauen oder sonst was. Beim Cembalo klafft ein Riesenloch. Erst um 1900 oder im späten 19. Jahrhundert hat man sich langsam wieder darauf besonnen, diese Instrumente nachzubauen, mit mehr oder weniger Erfolg damals. Es hat dann auch zu einer Entwicklung geführt, die ein wenig in einer Sackgasse geendet hat. Da ist ein eigener Instrumententypus entstanden, das sogenannte moderne Cembalo, das heute eigentlich nur mehr für zeitgenössische Musik verwendet wird. Und das für die Wiedergabe alter Musik eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und auch nicht wirklich geeignet, weil es völlig anders klingt, ganz anders konstruiert ist und auch ganz anders gespielt wird, allein von der Traktur und von der Mechanik und so weiter. Das ist eine lange Geschichte. Aber man lernt von den alten Meistern, indem man alte Instrumente studiert oder mitunter Quellen studiert. Es gibt ein paar Beschreibungen, vor allem im 18. Jahrhundert, aus denen man sehr wohl also nützliche Informationen entnehmen kann. Und dann orientiert man sich daran und versucht eben, seine eigenen Instrumente zu bauen, aber dann immer angelehnt an eine bestimmte historische Schule oder an einen bestimmten Stil, der aber auch recht unterschiedlich ist natürlich, weil es gibt im historischen Cembalo-Bau ja keinerlei Normierung, so wie heute im modernen Klavierbau, wo eigentlich sehr viele Teile in der Klavierindustrie weltweit verwendet werden, die alle aus derselben Quelle kommen. Also die Resonanzböden kämen von irgendeinem großen Zulieferer, die Mechaniken kämen von einem großen Zulieferer, das Saitenmaterial und so weiter. Und die werden dann nach den jeweils eigenen Plänen der Klavierfabriken quasi zusammengestellt. Und das gibt Cembalo-Bau überhaupt nicht. Das ist, ich weiß ja, jedes Instrument ist eigentlich ein Unikat.
Wie gehst du denn dann beim Bau eines Cembalos vor? Also ich nehme mal an, auch die Art des Holzes ist sehr wichtig. Kann man sich das vorstellen wie bei der Geige eben, dass es die Dauer der Lagerung oder die Art des Holzes, verschiedene Teile des Instruments, unterschiedliche Arten des Holzes, oder muss man sich das so vorstellen? Was ist der erste Schritt, wenn du anfängst, ein Cembalo zu bauen?
Also zuerst wird einfach einmal mit dem Auftraggeber, weil die Instrumente ja eigentlich fast ausschließlich auf Bestellung angefertigt werden, die sind im Maß geschneidert, und da wird einmal besprochen, was der eigentlich braucht, wozu er das Instrument verwenden will. Und danach wird dann eben bestimmt, was das für Modell wird, was das für Disposition hat, für einen Tonumfang hat, ob das ein oder zwei Manuale hat und so weiter. Und wenn das einmal feststeht, dann gibt's entweder vielleicht irgendein bestehendes Modell, das ich vielleicht in ähnlichen Form schon mehrmals gebaut habe. Die unterscheiden sich dann vielleicht in der optischen Ausgestaltung. Der eine sagt, der will die oder jene Farbe oder mehr oder weniger Vergoldung oder gar nichts drauf. Manchmal wird einfach eine schlichte Farbfassung verlangt und alles andere ist quasi unnötiger Schnickschnack, den man nicht braucht. Ein anspruchsvolles Instrument darf anspruchsvoll ausschauen, muss aber nicht. Es kann genauso eine ganz schlichte Farbfassung haben und es tut dem Instrument keinerlei Abbruch. Aber wenn das einmal festgelegt ist, dann, also je nach Modell, bei einem italienischen Cembalo ist es in der Regel so, dass man den Unterboden zusammenbaut, weil das ist eine Konstruktion, die vom Unterboden aufgebaut wird. Das heißt, da werden die Bretter mal verleimt für die Bodenplatte und die Bodenplatte ist dann gleichzeitig die Zeichenplatte, auf der man dann in der Manier der alten Meister mit Zirkel und Winkelmaß, also mit ganz einfachen Zeichenwerkzeugen mit nach geometrischen Prinzipien im Stil der alten Meister den Grundriss aufgerissen und dann werden die restlichen Teile angefertigt werden die Teile der Innenkonstruktion verleimt, dann werden die Seitenwände rundherum gebaut, der Stimmstock drauf und so weiter.
Das heißt, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, die schon eingehalten werden muss und nicht eine Arbeitsvorgänge, die zum Beispiel parallel ablaufen können.
Also parallel dazu kann man natürlich dann zum Beispiel Teile machen wie die Klaviatur oder die sogenannten Springer, die Mechanikteile. Das sind die Teile, die den Ton erzeugen. Das wird dann mitunter natürlich, wenn jetzt irgendeine Verleimung am Korpus gemacht wird, dann muss der Leim einmal trocknen. Das geht oft über Nacht oder dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man die Zwingen wieder entfernt. Und in der Zeit macht man parallel dazu dann mitunter natürlich andere Schritte. Aber grundsätzlich gibt es schon einen bestimmten Ablauf, der einzuhalten ist, weil es technisch nicht anders möglich ist.
Mhm. Wie lange dauert denn das, ein Cembalo zu bauen?
Je nach Modell und je nach Größe und Ausführung, sage ich so grob über den Daumen gepeilt, circa 3 bis 6 Monate. Wenn das jetzt ein großes zweimanualiges Instrument ist, mit, ich sage im Scherz manchmal, ein Kebab-Cembalo mit alles, also 3 Register und volle 5 Oktaven, 2 Manuale, Manualkoppel, alles das, vielleicht nur ein bisschen ein aufwendigeres Gestell dazu und ein wenig aufwendigere Gestaltung, dann braucht es einfach seine Zeit, weil einfach jeder, also die meisten Arbeitsschritte werden von Hand gemacht. Das heißt, das bisschen, was Maschineneinsatz ist, das ist minimal, das ist der Bruchteil der Arbeitszeit in Summe, die maschinell gemacht werden kann, die groben Zuschnitte der größeren Teile. Und der Rest, das werden dann alle Flächen eigentlich mit der Hand kurbelt und das dauert einfach.
Das heißt, grob gerechnet 2 bis 4 Instrumente pro Jahr.
Genau. Also wenn ich jetzt ausschließlich das machen würde, es kämen dann natürlich zwischendurch immer wieder andere Arbeiten. Also wenn man, so wie in meinem Fall derzeit ist, dass halt doch einiges über 100 Instrumente bereits unterwegs sind und im Gebrauch. Die brauchen ja immer wieder mal eine Pflege und eine Betreuung und eine liebevolle Zuwendung sozusagen. Und dann kämen immer wieder regelmäßige Wartungsarbeiten oder hin und wieder mal irgendein Notfall, dass jemandem was passiert bei einem Transport. Und der ruft an und sagt, mir ist dies oder jener Schaden passiert. Da muss man den halt schnell mal reparieren. Und das muss man halt dann irgendwie zwischendurch einschieben und dann ist plötzlich wieder eine Woche Arbeitszeit für sowas verbraucht. Oder es kämen regelmäßige Wartungsarbeiten in den diversen Einrichtungen.
Oder es kommen die Barocktage daher, die wir
dort wissen. Ja, dann kämen natürlich auch Veranstaltungen, die wir alle schon schmerzlich vermissen. Aber seit Mai dürfen wir wieder zum Glück und jeder freut sich, sowohl die Musiker als auch die Zuhörer, als auch die Veranstalter und wir natürlich genauso. Man kommt wieder ein bisschen unter die Leute. Man ist eigentlich immer in seiner Einsiedelei in der Werkstatt allein. Also so wie es bei mir ist, ich arbeite allein in meiner Werkstatt. Einer meiner Söhne, der Kasper, du kennst ihn, arbeitet zwar mit, aber der lebt in Wien und ist quasi dort der Filialleiter sozusagen. Und da steht jetzt auch gerade eine Übersiedlung an. Jetzt vor wenigen Tagen haben wir immer doch zum Glück eine andere Werkstatt gefunden, weil die, in der wir jetzt sind, wird leider abgerissen demnächst. Und jetzt waren wir bis vor kurzem nur auf Herbergsuche. Das heißt, jetzt steht einmal eine Übersiedlung an, die sich ja einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bis wieder alles läuft. Aber wenn man so, wie gesagt, in seiner Enklave eingesperrt ist, dann freut man sich natürlich, wenn man wieder ein bisschen Kollegen trifft oder neue Musiker kennenlernt oder alte Bekanntschaften oder Freundschaften pflegt und auch wieder in den Genuss von Musik kommt, die man ja so nur aus der, wenn man so wie ich nicht selber Musik macht, ich mache ja nur die Werkzeuge dafür, ich bin alles andere als ein Musiker, ich gehe gern und höre zu, aber bei mir fällt...
Aber spielen kannst du trotzdem auf dem Cembalo?
Nein, überhaupt nicht, das können auch besser. Das, was ich mache, das ist ein paar Töne anschlagen, damit man, also das, was für die Arbeit notwendig ist, ja, aber nichts darüber hinaus. Also es wäre ja vermessen zu behaupten, dass ich das Cembalo spiele. Das spielt das Cembalo mit mir eher so.
Du hast vorhin gesagt, die Cembali werden auf Bestellung gebaut. Das heißt, es gibt definitiv einen Markt dafür. Und es wird sehr wohl noch, werden sowohl noch Instrumente bestellt. Hauptsächlich von Veranstaltern nehme ich an oder auch Privatpersonen.
Ja, also sowohl als auch natürlich die großen Einrichtungen, in denen man das Cembalo lernen kann als Unterrichtsfach. Also von der Uni angefangen, wo es eben ein Konzertfach ist, bis mittlerweile eben auf Musikschulebene, was eine sehr erfreuliche Entwicklung ist, dass das jetzt quasi nicht nur auf den Unis und den Konservatorien unterrichtet und verwendet wird und im Konzertbetrieb, sondern dass sie auch die Musikschulen mittlerweile ein bisschen besinnen, weil es ja so viel Literatur gibt für Geige, für Blockflöte, für alle möglichen Instrumente, wo man das Cembalo als Begleitinstrument für das ganze Continuo verwendet. Und in vielen Fällen hat man das früher entweder überhaupt auf dem modernen Klavier gemacht oder später dann auf einem E-Piano oder sowas Ähnlichem mit einem Cembalo-Knopferl, wo man halt dann drauf druckt und umschalten kann. Und das klingt halt dann genauso, wie es eben klingt. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber dass man den heranwachsenden Musikern, den Schülern auch dieses Instrument auf der Ebene neu bringt, das finde ich eine höchst erfreuliche Entwicklung. Und auch da ist eben ein gewisser Bedarf gegeben. Und also die Auslastung war bisher immer so, dass mehr Bestellungen waren, als man erfüllen kann. Und darum gibt es immer so kurze Wartezeit, weil eben fast ausschließlich Instrumente auf Bestellung gemacht werden. Mhm. In seltenen Ausnahmen, wenn es gelingt, wenn es die Zeit erlaubt, kommt es vor, dass man ein bestelltes Instrument baut, aber vielleicht parallel dazu das Material für eventuell ein zweites dazu, also gleichzeitig auch noch vorbereitet, zumindest die groben Teile, die halt maschinell hergerichtet werden. Und die liegen dann eh meistens irgendwo brach in der Werkstatt in einem Eck und man kommt eh nicht dazu, dass man es fertig baut. Aber gelegentlich ist mir auch gelungen, dass ich dann eben das ein oder andere Instrument dann für mich selber fertig baue, zwischendurch, wenn es die Zeit erlaubt. Und die kommen dann in den Verleih und werden eh ständig verwendet. Und einige haben wir mittlerweile eben, über die wir verfügen können, weil ja immer wieder unterschiedliche Instrumente nachgefragt werden. Es gibt das Cembalo schlechthin, sondern weil es eben so viele unterschiedliche Modelle gibt, muss man eben ein bisschen breiter aufgestellt sein, damit man wirklich auch die Veranstaltungen so bedienen kann, wie die Musiker das bestellen.
Du sagst, dass der Bau eines Cembalos hauptsächlich Handarbeit ist. Werden dann auch vor allem ursprünglich verwendete oder natürliche Materialien verwendet, die es eben auch zur Barockzeit üblich waren? Oder nimmt man heutzutage auch modernere Materialien? Zum Beispiel der Federkiel hat ja früher die Saiten angezupft. Also beim Cembalo werden ja die Saiten gezupft und nicht geschlagen wie beim Klavier. Dafür wurde ein Federkiel früher verwendet. Ist das heute auch noch so? Oder ersetzt man verschiedene Teile des Instruments durch modernere Materialien?
Vor allem was das Plektrum betrifft, das Material dafür, das war natürlich bis zu dem Zeitpunkt, da das Cembalo ausgestorben ist, war das in der Hauptsache Vogelfeder, gelegentlich sogar vor allem im 18. Jahrhundert auch Leder. Gibt da also ein eigenes Effektregister in Frankreich, aber erst in der Spätzeit des Cembalos, in der es parallel dazu schon Hammerflügel gibt. Das war ein sehr weiches Büffelleder, Peau de Büff. Das ist ein zusätzliches viertes Register, hauptsächlich in späten französischen Instrumenten. Das hat man gelegentlich auch sogar nachgerüstet, wo man versucht hat, den Klang ein bisschen weicher zu gestalten, dass er eben dem Klang des Hammerflügels ein bisschen ähnlicher wird. So wie überhaupt im 18. Jahrhundert vielerlei Effektregister gegeben hat, wo man versucht hat, mit dem Aufkommen des Hammerflügels, des Pianoforte, noch ein bisschen zu konkurrieren, damit das Cembalo nicht sofort zur Gänze von der Bildfläche verschwindet. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man sich sowohl was das Material betrifft, als auch das Werkzeug und auch die Methoden der Verarbeitung denen entsprechen, die alten Meister zur Verfügung gehabt haben. Und für mich ist das auch irgendwie eine Voraussetzung, dass man irgendwie sich dem Klang früherer Jahrhunderte annähert. Man wird das sowieso nie feststellen können, wie hat der Cembalo im 18. Jahrhundert geklungen. Das ist eh so eine Streitfrage, über die es einen gelehrten Zank gibt und oft hitzige Debatten, soll man oder soll man nicht alte Instrumente spielbar machen und welchen Klang kann man von denen erwarten, weil das, was man heute von alten Instrumenten zurückbekommt, so gut sie auch restauriert und konserviert sein mögen und behutsam instand gesetzt, das ist der gealterte Klang, den man sehr wohl schätzen kann, aber er ist sicher völlig anders als der Klang, den die Instrumente von sich gegeben haben, als sie neu waren. Das heißt, mein Zugang zum authentischen Klang ist eher der, dass ich versuche, mit meinen mir zu Gebote stehenden Mitteln, und das geht bis hin zu Details wie eben, der Leim, der eine ganz, ganz wichtige Funktion hat, der bei vielen meiner Kollegen nicht so eine Bedeutung hat, dass man versucht, ein neues Instrument so zu bauen, wie es vor 200 Jahren entstehen hätte können. Natürlich wird vielleicht dort und da mal eine industriell gefertigte Schraube bei einem Beschlag, bei einem Scharnier oder sowas finden. Das sind gewisse Kompromisse, wobei ich sogar selber hin und wieder zum Schmiedehammer greife und mir meine Beschläge selber schmiede, oder die Stimmwirbel und solche Dinge. Also ich versuche wirklich, dass ich alle Komponenten selber anfertige, weil es erstens dann zu dem Zeitpunkt hat, zu dem ich es brauche, bin ich unabhängig von Lieferanten, und zweitens mache ich es dann genauso, wie ich das für mich für wichtig erachte und wie ich glaube, dass sie sein müssen, weil sie so am besten funktionieren. Also zum Beispiel Springer oder die Feinheiten an den Stimmwirbeln und so weiter, aber das geht jetzt zu sehr im Detail.
Gibt es denn heute noch viele alte Instrumente, die überliefert sind?
Ja, durchaus. Also ich weiß nicht, wie der weltweite Bestand ist, aber es sind schon einige Tausende. Meines Wissens gibt es ein bisschen über 1000 allein italienische Instrumente. Die hat ein respektierter Kollege einmal, soweit es ihm möglich war, gesammelt und katalogisiert. Der hat eine Dissertation geschrieben über den italienischen Cembalo-Bau, der im Übrigen auch ein großes Archiv hat von historischen Profilen. Insbesondere italienische Instrumente, aber auch viele andere haben ja auch ganz charakteristische Zierleisten am Korpus oder an sonstigen Teilen des Instruments, am Gestell, sonst wo, oder die Tastenstirnen, die ganz charakteristische Formen aufweisen. Und der hat viele dieser Formen gesammelt und in einer Datenbank eingespeist. Und mit Hilfe dieser kann er jetzt da Zuordnungen machen. Also wenn ich ihm jetzt von meinem historischen italienischen Cembalo, das gerade auf der Werkbank liegt, die Profilabformung, das macht man mit so einem Silikonkautschuk, der kommt aus der Zahntechnologie, die Profilabformungen schickt, dann kann er die vergleichen und möglicherweise auch eine Zuordnung machen. Weil wenn er in seinem Archiv jetzt das gleiche Profil findet, und das stammt vielleicht von einem Instrument, das in seiner Datenbank aufscheint, mit einem Datum und mit einem Namen, dann kann man eine
zuordnen.
Dann weiß man natürlich, das Profil ist vom selben Werkzeug angefertigt, weil das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass zwei identische Profile aus völlig verschiedenen Werkstätten stammen. Die waren damals genauso von Hand angefertigt, die ganzen Ziehhobeln und Profilwerkzeuge. Und damit ist es auch mehrmals schon gelungen, dass man eben Instrumente zuordnen und datieren kann. Und das ist immer ein großer Glücksfall.
Mit dem italienischen Instrument hast du mir jetzt ein Stichwort gegeben. Du hast ja selbst eine große Sammlung an Cembali, die du unterschiedlich einsetzt. Wie wählt man denn das richtige Instrument zum Programm, das aufgeführt werden soll?
Ja, es orientiert sich natürlich in erster Linie am Repertoire. Allerdings kann man natürlich nicht für jeden Komponisten ein eigenes Cembalo haben. Also das ist irgendwie der Wunschtraum jedes Cembalisten, wenn er quasi einen Goldesel im Stall hätte und die Räumlichkeiten dazu, dass er für jeden Komponisten oder für jede repräsentative Epoche sich ein Instrument anschaffen könnte. Es ist in den meisten Fällen trotzdem immer ein Kompromiss und man sucht halt dann den gemeinsamen Nenner von den Werken, die im Programm stehen. Und dann wählt man aus, also ganz ausschlaggebend ist in erster Linie mal der Tonumfang. Ich muss einmal wissen, wenn das jetzt lauter frühe Musik ist, dann genügt mir oft ein sehr kleiner Tonumfang mit einem einmanualigen Instrument, wenn das vielleicht jetzt nur reine Continuo-Literatur ist oder vielleicht einmal ein bisschen solistische Musik, die aber aus der Frühzeit stammt, in der man eben mit einem kleinen Tonumfang das Auslangen findet, dann wird man vielleicht sagen, da genügt jetzt ein kleines flämisches oder ein kleines italienisches Instrument mit einer sogenannten kurzen Bassoktav, was für manche Stücke ja erforderlich ist, weil man in der linken Hand sonst bestimmte Intervalle gar nicht mehr greifen könnte. Und dann hat man natürlich gewisse Vorgaben schon von den Interpreten, die dann sagen, ja, wir haben zwar eigentlich nur quasi eine Heidenoper, wo man jetzt vielleicht wirklich auch mit einem kleinen Tonumfang auskommt für Continuo, aber manche wollen dann trotzdem, damit sie bestimmte Effekte erzielen können, ein zweimanualiges Instrument, damit man eben durch den Manualwechsel auch ein bisschen mehr dynamische Möglichkeiten hat oder mit mehreren Registern kann man dann immer mehr dynamische Abstufungen schaffen durch Hin- und Wegschalten von Registern oder Manualkoppel und so weiter. Das heißt, man orientiert sich am Repertoire und an der Vorgabe der Musiker und vielleicht mitunter auch an den Räumlichkeiten, wenn das jetzt irgendein Raum ist, der, also sie, ein Kirchenraum, ein großer oder ein großer Konzertsaal, dann nimmt man vielleicht ein Instrument, das vielleicht auch ein bisschen kräftiger intoniert ist. Da gibt's auch so graduelle Unterschiede. Und es gibt auch historische Belege dafür. Es gibt eine Rechnung, hat mir mal ein Cembalist erzählt, ein italienischer. Da wurde ein Cembalo-Bauer gerufen an irgendeinen Hof und der hat dann eine Rechnung gestellt für die Intonation zweier Cembali und das eine, da hat er dann extra ausgewiesen per la Camera, also für den kleinen Raum. Und das zweite hat er intoniert per la Chiesa, für die Kirche, wo man also mutmaßen kann, dass er das wahrscheinlich ein bisschen kräftiger intoniert haben wird, weil es halt einfach in einem größeren Raum ein bisschen mehr hergeben muss. Also gibt verschiedene Kriterien, nach denen man das Instrument wählt. Aber natürlich soll es auch ungefähr aus einer ähnlichen Zeit stammen und auch das Modell, also wenn das jetzt ein rein italienisches Programm ist, wird man wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt ein deutsches Cembalo wählen, sondern man orientiert sich dann natürlich an den Komponisten und versucht, denen irgendwie gerecht zu werden.
Und vielleicht noch zum Abschluss, wann wurde denn das erste Cembalo der Geschichte gebaut?
Die Anfänge liegen natürlich im Dunkeln und aus der Frühzeit des Cembalos gibt es natürlich keine Instrumente, sondern da gibt es lediglich Abbildungen und Beschreibungen. Und das derzeit älteste Dokument, das auf das Cembalo verweist, stammt aus 1396, glaube ich, und stammt aus Wien. Es gab einen Astrologen und Gelehrten, das war ein Mediziner, ein gewisser Hermann Poll. Und da gibt es ein Empfehlungsschreiben, der hat studiert in Italien und in diesem Empfehlungsbrief an die Universität in Padua, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, oder Pavia, keine Ahnung. Da wird er beschrieben als ein Mann von guten Sitten und er hätte auch ein Instrument erfunden, das er, glaube ich, Cembalo nennt. Das ist der älteste Beleg für das Cembalo. Und daher behaupten eben die Österreicher, insbesondere die Wiener, wir haben es erfunden. Es gibt natürlich keine Instrumente aus der Zeit. Das älteste Cembalo, das uns bekannt ist, ist italienischer Herkunft, stammt aus 1515, also doch einiges später. Aber es gibt Abbildungen vorher noch, also zwischen Hermann Poll und dem ältesten Instrument, gibt es dazwischen Abbildungen, also Fresken in Kirchen in Österreich, in Slowenien, in Südtirol, also in Europa. Mhm. Aber wo es tatsächlich erfunden wurde, ist letztlich nicht zweifelsfrei zu klären. Aber eben der aktuelle Stand ist, wir, die Österreicher, hätten das Cembalo erfunden. Und diese chauvinistische Bemerkung wird natürlich immer wieder mit einem gewissen Genuss und Suffisant verbreitet.
Kann man denn sagen, für welche Funktion es gebaut wurde? Also kammermusikalisch eingesetzt oder, wenn du sagst, Fresken in Kirchen?
Ja,
für Kirchenmusik?
Ja, schwer zu sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich auch einmal, es gibt sicher eine bestimmte solistische Musik, da bin ich zu wenig Musikwissenschaftler, das zu wissen. Nicht zu wenig, sondern ich bin ja gar keiner, bin ja einfach ein Handwerker. Und das müssen berufene Personen beantworten, glaube ich. Wofür es genau verwendet wurde zu Beginn, kann ich schwer sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht, dass sich selber eventuell auch zum Gesang begleitet hat. Es gibt ja auch immer musizierende Engelsfiguren, die Instrumente in Händen halten. Ich war vor kurzem gerade im Lungau in einer sehr schönen Kirche, da in Maria Pfarr. Und dort sind jede Menge Fresken, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, weil ich mir das nicht gemerkt habe. Und da sind ein Haufen musizierende Engelsfiguren, die alle möglichen Instrumente, Fiedeln und Schalmeien und sonst was, in Händen halten. Natürlich kann man das jetzt nicht eins zu eins in die Realität übersetzen, aber es ist schon denkbar, dass man zum Gesang sich selber mit solchen Instrumenten begleitet hat und dann wird es wohl auch solistische Musik gegeben haben, nehme ich an. Aber das müsste ein Organologe besser sagen können als ich.
Das wäre dann eine Gelegenheit für einen weiteren Podcast.
Wahrscheinlich, ja. Also da sind der Fantasie, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Da kann man natürlich mutmaßen, auf Teufel komm raus. Es gibt vielleicht sogar parallel zu der Entwicklung in Wien, gleichzeitig in Burgund ähnliche Bestrebungen. Also man weiß es nicht, wo die Erfindung des Cembalos jetzt tatsächlich stattgefunden hat. Vielleicht gibt's da in mehreren Ländern parallele Entwicklungen, vielleicht da sogar südlich der Alpen. Es ist eigentlich schwer zu sagen und jeder Musikwissenschaftler wird das auch einräumen, dass diese Frage tatsächlich nicht wirklich
eindeutig zu beantworten ist.
Offenbar nicht. Aber eben nach dem jüngsten Stand der Forschung, und das ist das, worauf man sich eben berufen kann, weil das Dokument existiert, stammt dieser Brief eben aus dem Jahr 1396, und das gilt also bis zum jetzigen Tag, solange nichts anderes auftaucht, das Jahr der Erfindung des Cembalos. Und man hat damals auch in Wien sogar seit 1996 eine große Veranstaltung gemacht im Kunsthistorischen Museum. Da waren ein Haufen Experten eingeladen aus aller Herren Länder und haben darüber eben debattiert. Und das Ergebnis war dann ein dickes Buch von geschätzten Kollegen Alfons Huber, dem ehemaligen Restaurator in der Sammlung in der Neuen Burg, der diese Aufsätze dann alle gebündelt als Buch herausgegeben hat. Und das ist nach wie vor ein Standardwerk und für uns alle immer noch ein wichtiges Nachschlagewerk, wo man, also es ist wirklich ein unermesslicher Fundus an Informationen, insbesondere auch zum österreichischen Cembalo-Bau, der in der Instrumentenkunde oder in der Organologie eigentlich immer so ein Schattendasein gefristet hat und immer nur so als Anhängsel des deutschen oder süddeutschen Cembalo-Baus gegolten hat. Aber dass das tatsächlich eine eigenständige Schule war, das ist dort eigentlich erstmals richtig herauskristallisiert worden. Also ein bisschen ein Selbstbewusstsein dürfen die österreichischen Cembalo-Bauer trotz allem jetzt an den Tag legen, nicht ohne Daseinsberechtigung.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Lieber Martin, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und für deinen Einblick in deine Werkstatt. Die nächsten internationalen Barocktage Stift Melk finden vom 30.09. bis 3.10.2021 statt und haben die Grand Tour zum Motto. Wenn Sie noch mehr über die Barocktage wissen wollen, besuchen Sie uns einfach auf barocktagemelk.at. Sabine Lang sagt auf Wiederhören und freut sich aufs nächste Mal.